Thema des heutigen Abends, die Tiefen Gottes. Aus diesem Grunde lese ich aus dem 135. Psalm, Vers 1 bis 6. Lobet den Namen des Herrn, lobet ihr Knechte Jehovas, wie ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Lobet den Herrn, denn gut ist der Herr, singe Psalmen seinen Namen, denn er ist lieblich. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist und unser Gott groß vor allen Göttern. Alles, was der Herr, was dem Herrn wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, dass ich heute Abend wieder bei euch sein darf. Und wir wollen im Glauben erwarten, dass er uns reich segnet, dass er uns an Kraft und Trost und Licht und Lösung mehr gibt, als wir uns auszudenken vermögen oder als wir von ihm erbitten können. Das wird er tun. Wir warten auf ihn, sein Heil und seine Hilfe. Von den Tiefen Gottes möchte ich ein Zeugnis geben. Erst wenn wir in Gottes heiligem Wort, das bestehen bleibt, wenn Himmel und Erde vergehen, einmal nachgeforscht haben, nachgesucht, nachgeschlagen, nachgelesen, was da steht über die Tiefen Gottes, was keine Philosophie und keine Theologie der Welt zu sagen vermag. Das sagt die Schrift. Und die wird uns lebendig gemacht durch seinen Heiligen Geist und vermittelt uns Kraft und Trost und Freude über alle Maßen. Erst wenn wir das getan haben, da geht uns etwas auf, was die Tiefen Gottes sind, wozu sie dienen und wie und wo sie enden. Und damit habe ich schon die Gliederung meines Zeugnisses gesagt, wo sind die Tiefen Gottes, was gibt es für Tiefen, wozu dienen sie und was lehrt Gottes Wort über das Ende dieser Tiefen Gottes. In der Nähe von Florenz wurde 1452 im Dörflein Vinci ein Mann geboren, der für viele Kenner als der genialste Mensch gilt, der je über die Erde ging. Leonardo da Vinci, der war Bildhauer, Architekt, Maler, Philosoph, der beste Kunstkenner der damaligen Zeit, ein Mann von einer universalen Bildung, von einem unerhörten Wissen. Und dieser Leonardo da Vinci, der sagte einmal, nein, der schrie einmal, der Tiefe seines Herzens, ich mag nicht in der Tiefe leben. Nur höchste Höhe kann mir genügen. Das ist dein Herz, dein Heilandsherz. Welch ein Wort. Ich sage es noch einmal. Es ist wert, dass ihr es behaltet. Es kann euch ein Trost sein, wenn ihr einmal in der Tiefe der Depression, der Schwermut, der Selbstmordgedanken, die in euch aufsteigen wollen, eine Hilfe sein kann. Ich mag nicht in der Tiefe leben, nur höchste Höhe kann mir genügen. Das ist dein Herz, dein Heilandsherz. Davon möchte ich heute Abend ein Zeugnis geben. Ich frage zunächst, was für Tiefen kennt denn die Schrift? Und will euch einige Tiefen aufzählen. Es gibt Leidenstiefen. Die sind so tief, dass man nicht glauben kann, dass ein Mensch so viel durchmacht, so viel erträgt, ohne zugrunde zu gehen. Und jeder von uns hat einmal eine Zeit in seinem Leben, manche schon als Kinder, Sie meinen ein größeres Weh als jetzt.
Mein Herz erfüllt.
Ein größeres Weh als jetzt, wie schwierig durch Wühlen erschüttert, gibt es mehr zu tun. Jeder kommt sich einmal als der Hiob vor, der am meisten leiden muss.
Ja, wir kommen alle einmal in Leiden. Aber die größten Leiden sind, die wir gar nicht medizinisch auszumessen vermögen. Das ist das, was Jesus am Kreuz gelitten hat, als er zur Sünde der Welt gemacht wird. Die Sünde der Welt, Sünde, Dienste bezahlt und vom Vater verlassen wurde, weil Gott in seiner Heiligkeit mit der Sünde keine Gemeinschaft haben kann, hat er den eigenen Sohn, der vor Grundlegung der Welt bereit war, die Sünde der Schöpfung auf sich zu nehmen, hat er ihn verlassen, sodass Jesus am Kreuz rief, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt nicht mein Vater, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott, denn in seiner Eigenschaft als Vater hat Gott seinen Sohn nie verlassen, aber als heiliger Gott, der die Sünde strafen muss und seine Gemeinschaft in ihr haben kann, hat er seinen Sohn verlassen. Das war die tiefste Not, nicht die reine körperliche Not, das war die tiefste, aber diese Not, für Sünde der Welt gemacht und von seinem Vater verlassen sein, das war das Grauenhafteste für den Sohn und für den Vater. Denn wenn ein Kind leidet, leidet die Mutter noch mehr als das Kind. Das sind Tiefen der Leiden. Das sind Leidenstiefen. Es gibt zweitens Sündentiefen. Es gibt Menschen, die fallen weit unter das Vieh in ihren Sünden. Ich könnte euch aus den letzten Monaten meines Erlebens, wo es Menschen zu mir kamen, zur Aussprache oder zur Beichte, was du gebrauchst. Wir Dinge sagen, sind unglaublich, sind grauenhaft. Die haben Sodom und Gomorra nicht eingeholt, sondern übertroffen. Mehr will ich nicht sagen, das würde genügen. Sündentiefen. Es gibt Gerichtstiefen. Wenn einer, der sich erkennt als verlorener Sünder und richtet sich selbst, ja, gegenwärtig gerecht, dass man über sich selbst ausspricht, dem man natürlich entfliehen kann. Durch Krimi-Romane und Fernsehen und Radio und Illustrierte und alle möglichen Dinge sammeln und gibt und Zeug, kann man den anklagenden Stimmen des Gewissens entfliehen. Aber wer das macht, ist ein Tor. Denn wer sich selber richtet, der wird nicht gerichtet. Aber wer sich nicht selber richtet, der wird gerichtet. Und es ist viel besser, jetzt schon in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, als einmal im Gericht die Strafe zu erdulden, Gott seiner Heiligkeit über alle Gottlosigkeit verhängen muss. Das sind ernste Probleme, denen der moderne Mensch ausweicht, den er nicht wissen will, die er nicht anerkennt. Nach dem Tod, alles aus, alles nur warm. Nein, nein. Der Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Aber besser ist es, wenn wir das Gericht vor dem Sterben freiwillig auf uns drehen und uns selber richten, das heißt Namen. In diesem Dienst beschauere ich. Ich kenne Menschen mit überreizendem Gewissen, die harmlosen Dinge als schwere Sünde und Verfehlung wendeten und hier zugrunde ging. Die meisten Menschen haben ein abgestumpftes Gewissen, auf die andere Seite. Aber es ist auch furchtbar ein überreizendes Gewissen. Ich könnte euch da allerhand erzählen, was ihr erzählt habt. Meine lieben Freunde, es gibt Gerichtstiefen, wo der Mensch vergeht, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Den 22. Psalm, den der Herr Jesus ganz gebetet hat. Denn es war üblich, dass am Kreuz, wenn ein Mörder sagt, gebetet hat, Israel, ein Israelit, dass er den ganzen Psalm gebetet hat. Nicht nur zum Wort raus. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, mein Gewand erwürgen in der letzten Situation. Nicht nur einzelne Verse, sondern den ganzen Psalm. Also, danke. Und so gibt es Gerichtstiefen, die Geschichte. Erschütterlich und schauerlich. Sich ja vertönt davon, was er lebt und erzählt. Es gibt Todestiefen. Es gibt ja nicht nur einen Tod, sondern es gibt Tode. Der Menschen ist bestimmt einmal zu sterben. Aber die Engel, Geister und Dämonenwelt, die gehen durch Tode. Der Tod des Sterbens, das gibt hier oft im Urtext. Es ist interessant, einmal diese Worte zu verfolgen. Als zum Beispiel der Satan, der Judas fuhr, hat der Judas was gemacht, erscheint. Und als die Dämonen in die Säue fuhren, haben die was getan und verfolgt die mehr. Das sind Todestiefen. Man sagt, nach einer alten jüdischen Darlegung, es gibt sieben Tote, so wie es auch sieben Himmel gibt. Aber davon will ich nicht reden. Ich nenne euch noch zwei Tiefen. Die Verdammnistiefen. Und ein Gericht, seine schärfsten Form. Die Verdammnis, das führt in die Kerker, die tiefsten Tiefen. Unter allen Tiefen, werden die gefallenen Engel, die Dämonen aufbewahrt fürs Gericht. Hofft einmal. Werden wir dabei sein? Wisset ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Ihr Gläubigen, ihr Heiligen, ihr, die jetzt nicht so angehört, ihr, die euch jetzt ungeteilt ganz im Herzen auf seine Seite stellt. Gewaltige und wunderbare Dinge, meine Freunde. Aber es gibt doch die von denen, das ist die Satans, die in einem Brief, der Jesus vom Himmel schreibt, in einem Cent schreibt, von dem sie in Cent schreibt, der Brief von Jesus vom Himmel her, da schreibt er, viele sagen, den tiefen Satan nicht erkannt. Die Menschen haben keine Ahnung, dass beim Kartenlegen, beim Horoskopbestellen, bei den Glühwein und bei den vierblättrigen Kleeblatt und bei wenn eine Katze über den Weg läuft und so weiter, diese harmlosen Dinge, toll, 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 durch die Knöcheln auf dem Holz, die wissen gar nicht, dass sie damit ein Bündnis mit Satan eingehen. Wissen die nicht? Sie haben die tiefen Satan nicht erkannt. Oder wenn Sie im 6. 7. Buch Mose lesen, bin überzeugt, dass hier welche sind, die vielleicht schon damit zu tun haben. Meine Freunde, hier gilt es nicht loszusagen, wenn ich allem absage, ich von allem losreiße, ja, kann ich das Licht und die Wahrheit und die Freude und jede Seligkeit machen, dann ist das eine Torheit. Satans Tiefen. Was nicht der Zauberei ist, auch bei uns in dem aufgeklärten Deutschland viel stärker als wir haben. Zauberei sind. Wahrsagen lassen und so weiter, Horoskope stellen und wie diese Dinge alle heißen. Ich will sie nicht alle aufzählen. Die Tiefen Satan. Ich habe euch hier sechs Tiefen genannt, die Leidenstiefen, die Sündentiefen, die Gerichtstiefen, die Todestiefen, die Verdammnistiefen und die Satan. Tiefen haben es immer zu tun mit Angst, mit Fluch, Unerlöstsein, mit Gericht, Geistesverwirrung und so weiter. Das sind alles die Tiefen. Die Höhen, die haben es zu tun mit Segnung und Güte und Heilung und Zurechtbringung und Freude, das Herz durchpulst und immer größer und köstlicher wird. Das sind die Höhen Gottes, die Tiefen, die Schrecken, die Ängste und der Blut. Nun will ich euch nach der Schrift einiges sagen über das Wesen dieser Tiefen. Ich lese zuerst einmal Psalm 36, Vers 6. Psalm 36, 6. Da steht geschrieben, seine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Geht weiter. Deine Gerichte füllen eine große Tiefe. Die Gerichte Gottes sind eine Tiefe. Und wer von Tiefen die Rede ist, Tiefen der Angst, der Not, der Verzweiflung, dann sind das immer Gerichte Gottes, durch die wir einmal hindurch müssen und denen keiner verschont bleibt. Und wenn wir in diesen Gerichten sagen, ja Herr, ich hab's verdient, ich bin ein armes Licht, hab nicht mehr wert, nicht mehr verdient als zertreten zu werden von deinem heiligen Fuße. Wenn wir so weit gekommen sind, dann wird uns beruhigt. Und Jesus, der Herr und sein Herr, und lässt uns erfahren, was Gnade ist, was verstehen wir, das Geheimnis des Kreuzes von Golgatha, für der Herr alle Gerichte, für die ganze Welt, für die gesamte Schöpfung, auf sich genommen, gefahren, Strafe nicht auf ihn, damit wir jetzt straffrei wären und Frieden hätten. Dann kann man diese Botschaft verstehen. Dann gewinnt diese Botschaft eine gewaltige Kraft über unser Herz. Ja. Seine Gerichte sind eine große Tiefe. Zum ersten Mal in der Bibel lesen wir von Tiefen, die auch von vielen jüdischen Schriftkennern, das Hebräische, erforscht haben, von Männern aus Israel übersetzen, sind Angesichter des Abgrundes. Die erste Schöpfung war eine Lichtschöpfung, denn alles ist aus Gott und in ihm ist keine Finsternis, keine Tiefe, keine dunkle, grauenhafte Liebe, sondern nur Licht und Liebe und Gnade. Und deshalb kann auch der Teufel nicht als Teufel erschaffen sein, womöglich, sondern er ist ein Fürster Finsternis geworden. Steht auch drin in der Bibel. Warum? Im 1. Timotheus schrift, weil er sich erhoben hat. Die erste Erz- und Ursünde war der Hochmut, die Überhebung. Nicht lügen und stehlen und motten und wer weiß was. Sondern der Hochmut, ich will nicht leichtbar in den Höchsten, ich will hinauffahren über alle Höhen. Ja, Gottes Gleichheit erdrosselt, wo er doch geschaffen war, während der Jesus nicht geschaffen war. Jesus ist gezeugt, der erste Zeugte, der erste Bruder und Sohn. Er war Gott, Mensch zugleich. Jesus. Und wenn er nicht Gott war, kann er auch nie unser Erlöser werden. Und deshalb ist die Parthenogenesis, das heißt auf Deutsch, die Jungfernzeugung, dass er aus einer Jungfrau geboren wurde, gezeugt wurde, nicht durch den Samen eines Mannes, sondern durch den Heiligen Geist. Was man heute preisgibt, das Ordnung braucht man nicht mehr zu glauben. Brüder, man haben jetzt keinen Erlöser. Wenn er nur eine Sünde gehabt hätte, dann hätte er nie unser Erlöser werden können. Aber Satan konnte keine Sünde annehmen. Und deshalb konnte er der Reine, der uns die Unreinen schärfen und eine Totalerlösung vollbringen. Deshalb rührt der Teufel an diese Dinge. Wort Gottes kann man nicht wörtlich nehmen. Und so weiter. Ich will nicht diesen Neoliberalismus aufzählen, lieben. Ich habe damit zu tun gehabt mit allen möglichen und unmöglichen Leuten. Mit gelehrten und gescheiten Leuten. Und mit ganz dummen, mit Maul aufrissen und nicht verstanden über das, worüber sie reden wollten. Auch, den habe ich auch zu tun gehabt. Freunde, klammern wir uns ein an die beiden Tatsachen. Die Bibel ist Gottes Wort. Jesus ist Gottes Sohn. Zeugt vom Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria. Sein Blut, die Sühnung für die ganze Welt, der auferstanden, leiblich an den Tod. Der ist im Himmel gefahren und sitzt zur rechten Gottes. Dass sein Heiligen Geist gesandt ist, die an ihn glauben, und wird bald wiederkommen, um die an ihn glauben, zu sich zu nehmen in die Herrlichkeit. Alle, die von Herzen an ihm hangen, ob die evangelisch oder katholisch sind, oder zur Heilsamlinie gehören, oder zur Freikirche, oder Gemeinschaft, oder Brüdergreifen, das spielt gar keine Rolle. Gott will das Herz haben, wenn das Herz der Jesus Christus umbringt. Und wenn wir unser Leben nicht so weit haben, Tag und Nacht immer wieder neu geben und die immer wieder neu und größer herrlicher erkennen und genießen auf den Heiland der Welt. Dann werden wir, wisst ihr doch auch, das wunderbar, der Mensch durchbricht diesen Glauben. Und wenn ihr euch jetzt so viele Geschichten erzählt, das reicht, ist auch gar nicht nötig. Ich sage euch nur, die erste Schöpfung ist gefallen. Wie lange ist sie gestanden, diese Lichtschöpfung? Das wissen wir. Das kann Hunderttausende von Jahren gewesen. Dann hat er, aus dieser gefallenen Schöpfung, hat er das sogenannte Sechstagewerk, das war keine Schöpfung, sondern es war eine Wiederherstellung, hat er in Sechszeit abgeschlossen. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, und ein Tag sind 1000 Jahre, das ist sechsmal in der Schöpfung, das glauben wir, damit rechnen wir. Also hat er in dem sogenannten Sechstagewerk, hat er da eine gefallene Schöpfung repariert. Da hat er ein Kosmos gemacht. Was ist denn hier? Das ist ein Kosmos. Und außerhalb von dem Kosmos, da ist noch nichts. Innerhalb von dem Kosmos sind Sonne, Mond und Sterne, die ganzen Himmelswelten im Kosmos. Ja. Und der Kosmos heißt das Geordnete, das Geschmückte, das Notdürftige Wiederhergestellte. So, Kosmetik ist, weil die Frauen älter werden und das hier nimmt sich mit diesem Amt. Ja, meine Freunde, und dann hat Gott angefangen, Menschen zu machen. Aus unserem gegangenen Stoff, aus dem Staun, aus dem Dreck, aus dem Verfall, aus dem Stoff der Erde, und nahm er zusammen in der Erde. Blieb sein Ohr, als das Wort sein Geist genannt, schuf dann ein Mensch, den Mensch. Der war männlich, weiblich und klein. Aus dem heraus nahm er dann eine Hälfte oder eine Rippe, das Hotel was die Hälfte, schlug daraus das Weib, die Chava oder die Eva, weil ja Adam da, dass die Tierwelt weiblich-rechtlich war, und da wollte er auch eine Gespielin und eine Gewinnchen haben. Für ihn fand er niemand von uns gleich. Und er sagte, du wirst auch deine Spielen haben. Das war der eigentliche Sündenfall. Aber ich kann auch die Kulturen in der Rahmen sehen, wo ich nicht eingehe. Viele Philosophen sagen, ehe dieser Kosmos wurde, da waren die Tiefen, die Angesichter gedacht und darüber vibrierte, schwebte, fette Blüte, kann man übersetzen, der Geist Gottes. Da wurde dann der Kosmos gesagt. Der Gott wird ja jetzt nicht, der Fall verweist. Die Vorteile aus tausendjährigen Zeiten, sagen tausendjährigen Zeiten, gibt es doch unweilige Ereignisse, die wenigsten Leute gewinnen. Dann werden Himmel und Erde verbrannt. Die Himmel werden zerkrachen. Da kommt der Tag Gottes gemacht. Das ist ihn. Gott untergeht. Er wird auf dieser Tag zusammenkrachen, damit gehen. Alle Städte, auch die Erde, alle wird verbrennt. Dann schafft Gott ein neues. Neue Welt, neue Himmel und eine neue Erde, denen das Recht heißt Wohn, die Gerechtigkeit, wenn sich der Herr Jesus ist, einmal über die Erde gegangen, wurde umgebracht, hält. Aber er wird wiederkommen, dann wird er wohnen in all diese Welt. Zuletzt wird von allen sein, meine Brüder, dass die Dinge rechtlich sind, Raum und Wunder der Wahrheit, wir glauben nicht, was wir tiefen, haben zu tun, Richtung, Entwicklungswegen, die alle Sterbenswege sind. Alle seine Wege sind gerichtet. Aber alle seine Ziele sind Herrlichkeit. Deshalb guck nur auf deinen Weg. Lass dich nur richten dich selbst. Aber schau auf das Ziel, schau auf die Herrlichkeit. Und alles, in allem, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, keine Schwachheit, keine Krankheit, keine Not mehr. Freude, Freude, über Freude. Jesus wehren allen Leiden. Weil das erwarten wir. Da schauen wir hin. Das ist das sein. Das ist der Blickpunkt. Wir schauen ihn an. Den verherrlichten, verklärten Christus. Den Herrn unser Haus, der uns bald sich emporheben wird. Als sein Körper, als sein Leib, als seine Glieder, als seine Brüder. Tiefen sind Dinge, die es zu tun haben. Mit der Belastung und der Not des Geschöpflichen. Aber die hören mal auf. Wir haben mal alle abgetan. Das denke ich reden. Jetzt gehe ich aber noch weiter. Die Tiefen, von denen die Schrift redet, sind im eigentlichen Grunde keine Zustände, also nicht irgendwas nur Orte, der Finsternis, Gefängnisse, Kerker, in unseren Räumen der Erde. Das sind sie auch. Ich muss da eine ganz kleine Zwischenbemerkung machen. Im Alten und Neuen Testament gibt es Benennungen, die benennen nicht nur einen Raum oder einen Platz oder eine Fläche, eine Ebene, sondern auch das, was darauf getan wird und die, die da agieren, das heißt, die da handeln. Zum Beispiel Agon heißt im Griechischen der Kampfplatz, aber bedeutet auch die Kämpfer, die dort stehen und ringen in der Agonie. Agonie ist der medizinische Ausdruck geworden und bedeutet da Todesangst. Wenn man mal das verfolgt, das ist sehr interessant. Und jetzt geht mal an. Ich habe behauptet, Tiefen sind die tiefsten Grunde, nicht nur Zustände, Gefühle, Finsternisse, Ängste, Leiden, Gerichtswürfe sind im tiefsten Grunde Wesen und Geschöpfe. Und das will ich euch biblisch beweisen. Aus Römer 8. Ich schlage Römer 8 auf und lese den 38. und den 39. Vers, das sind die beiden letzten Verse aus Römer 8, und bitte euch aufmerksam zuzuhören. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, Satan ist der Fürst, der Gewalt der Luft, der Gott dieser Welt, Satan. Aber da gibt es was Böses, denn Teufel spürt das Böse nie. Und wenn er das beim Kragen hätte. Weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges, was jetzt ist, noch Zukünftiges, was noch kommen wird, die kommenden Gerichtsäonen, die Ewigkeiten der Gerichte. Weder Gewalt, weder Höhe, noch Tiefe, hört, noch ein anderes Geschöpf, noch ein anderes Geschöpf. Also sind auch die Tiefen, die sind zuletzt genannt, Geschöpfe. Wenn die Welt redet von einem Geistteufel, von einem Fußballteufel, von einem Toto-Teufel und so weiter und so weiter, das ist kein blödes, dummes Geschwätz. Da stecken grausame Realitäten dahinter. Die Finsternismächte bewegen die Welt und es gibt mehr besessene Menschen unter uns, als wir ahnen. In denen Finsternismächte wohnen, die sich da auswirken. Ich bin leider, leider durch meine liebe Frau, die 25 Jahre geisteskrank war, 8-mal in ihren Häusern gewesen, wo ich meine Frau hinbringen musste und sie wiederholte, obwohl sie nicht gesund war. Ich habe sie wieder rausgeholt. Da habe ich mit solchen Mächten zu tun gehabt. Auch in meinem Dienst. Und hier kamen Menschen, die sprechen und so, ich höre das immer, so wie wenn ich einen Jahranfall gehabt hätte, die verzerrten Händen und sagten, bitte helfen Sie mir, ich bin besessen. Das ist eine Nachbarfrau, ist ein böser Geist in mich gefahren. Bitte helfen Sie mir. Da habe ich mit ihr geredet und gebetet, und als ich die Hand auflegte, die Namen Jesu habe ich gemerkt, die eine Macht durch ihren meinen Körper fährt. Ich könnte das eingehen, ich will euch nur eins sagen. Als ich das zweimal habe, ich habe zweimal gelernt, da hat die Frau auf einmal die verdammten Hände in die Höhe gereckt. Ihr Gesicht war schön leuchtend und strahlend. So finster, so nicht mehr. So sagt Herr Jesus, ich danke dir. Da hat sie gefragt, sind Sie jetzt frei? Ja, ich bin frei. Ich bin frei, Bruder Heller, ich kann jetzt wieder loben und danken. Wie die Frau geheißen hat, das weiß ich nicht. Habe sie gar nicht gefragt. Habe sie gar nicht gefragt. Ich habe gesagt, Gott segne Sie. Leiden Sie beim Herrn. Jesus ist Sieger. Und wenn diese Mächte wieder über Sie kommen wollen, rufen Sie den Namen Jesu an und Sie bleiben frei. Solche Dinge habe ich sehr verheilt. Wenn da irgend so ein junger Mensch kommen will und sagen, da wissen Sie, das ist nicht, das ist medizinisch, das ist nicht so unnötig, das ist nur Anbildung, wenn der reden will, sagt, ach, junger Mann, gehen Sie rein, dann werden Sie mal erst 50 Jahre älter. Und dann wollen wir wieder reden. Ja. Brüder und Schwestern. Schon Goethe sagt, wir leben im Geheimnisvollen. Und Shakespeare sagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit und der angelerntes bisschen blödes Wissen sich träumen lässt. Bravo. Meine Mitglieder, die Welt regiert böse Menschen und von bösen Mächten. Aber Jesus, der Herr aller Herren und der Gott aller Götter, der Chef aller Engel und Geistermächte des Lichtes und der Finsternis, das sage ich euch. Ruft ihn an, klammert euch an ihn, lasst alles andere los, geht euch ihm zu eigen, ihr werdet ein Wunder nach dem anderen erleben. Er kann einen wieder jung und froh machen. Und wenn vier Ärzte sagen, der Mann stirbt in 3 Wochen, wurde mir vor 12 Jahren gesagt, Jesus hat mich gesund gemacht. Und sehr wir beiden Kollegen, da wir gehen bald in 75. Lebensjahr hinein. Meinst du, du bist jetzt schon hinein? Ja, die nächste Jahr hinein, 75. Ich bin jung geworden, für den Vater, den frohen, glücklichen, dankbaren Erlös. Dem ein Zeugnis, verehrende Herr. Freunde, lieben Geisterwächter, Alemon, früher wird gedacht, dass sie Engelmächte, die auch der Erneuerung bedürfen. Und wenn ein Engel vom Himmel käme, Galater 1, Vers 8, der euch etwas anderes verkündigt, als das, was ich euch sage, der sei verflucht, sagt David, Paulus. Aber verflucht bedeutet auf die Seite gestellt. Heißt verdammt, der endlos. Das heißt halt nicht. Verflucht heißt ausgeschaltet, auf die Seite gestellt. Die Welt wird bewegt von Frieden und Menschen. Und wenn wir nicht unser Herz und Leben, der Kinder hört das, denn die Kinder, die sind ausnahmefähig, ein Ausnahmefähiger, die eingerosteten Halben. Die Kinder, wenn ich sehe, da ein paar Kinder sitzen, da, da eine, hört gut zu, wenn euch euer Herz drückt und ihr traurig seid und ihr merkt und Angst habt, geht es dem Heiland, ihr werdet Wunder erleben. Denn die genug Menschen, viele, die ihr Leben als Kinder Jesus sahen, in göttlicher Weise durchgehalten haben mit Glauben, bis 30, 40, 45 Jahre waren. Und jetzt noch im Glauben steht, eine Reihe solcher Menschen. Geben wir unser Leben, ihr Jungen und ihr Alten habt noch nötiger, denn wir stehen ja dem Tode näher. Die Kinder haben ja noch Jahrzehnte vor sich. Sie können ja denken, ja, du wirst mal die Welt kennenlernen und genießen und so weiter. Nein, es gibt nur einen wirklichen Genuss, eine wirkliche Freude, eine tiefe Glückseligkeit, die alles überragt und überbricht. Jesus zu haben, Jesus zu kennen, Jesus zu lieben, das ist das herrlichste Glück dieser Welt. Das ist wahr. Das wisst ihr auch. Also, ihr Lieben, weder gegenwärtiges, noch zum Künftiges, noch Gewalten, weder Höhe, noch Tiefe, noch ein anderes Geschöpf vermag uns zu trennen, oder, schütze mal genau hier sitzen, hat das Vermögen, sich zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Also wollen diese Mächte, diese Gewalten, auch die Tiefe, auch die Höhe, der Stolz, der Hochmut, die wollen uns auch losreißen von der Liebe Gottes, die uns dargereicht wird, in Christo Jesu, unserem Herrn. Das heißt, die Rettung, die Seligkeit. Da wollen uns diese Mächte begreifen. Lasst euch nicht begreifen. Im Gegenteil, gebt euch ganz dem Herrn hin und ihr werdet Wunder der Gnade erleben. Gebetserhörungen, Freuden, Kräfte und Seligkeiten, wovon ihr vorher nichts gewusst habt. Das ist wahr und stündig, ich, nicht ihr, meine Freunde. Also noch einmal, Tiefen sind Geschöpfe, auch die Höhlen sind Geschöpfe. Gott ist kein Geschöpf, den hat niemand geschaffen. Und auch Jesus ist kein Geschöpf, kein Geschaffener, sondern ein Gezeugter. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich nicht geschaffen, heute habe ich dich gezeugt. Das ist doch was anderes. Ein Mensch, der gezeugt ist, ist doch was anderes als eine Tour, die man geschaffen hat. Meine Freunde, das sind Geheimnisse, die dürfen wir hineinschauen. Und je demütiger wir sind, und je lernbegieriger wir das Heilige Wort Gottes betrachten, umso mehr strömen diese lösenden, befreienden, beglückenden Dinge in unser Leben und machen uns reich und froh, dass alle Angst und alle Missmut und alle Unzufriedenheit und alle geheime Sündenliebe und aller Streit und Neid und all diese grauenhaften Dinge, die so viele Menschen leben, so viele Ehen, so viele Familien zerreißen und zerstören, wir haben keine Macht mehr. Wo Jesus die Vollmacht hat, dann weichen diese Mächte, dann ist Lob und Dank. Ich jetzt fortfahre, will ich euch eine wahre Geschichte erzählen, eine der schönsten, die ich kenne. Ich habe ja schon tausende von Geschichten gehört und gelesen. Aber die ich jetzt erzähle, ist eine der schönsten. Wenn ich die vor 50 Jahren gehört hätte oder gelesen, das glaube ich nicht. Das ist dämonischer Betrug. Das ist Täuschung. Und wenn ich die vor 40 oder 30 Jahren gehört hätte, hätte ich gesagt, das ist Engelsdienst. Das ist nicht echt. Das ist Macht. Glaube ich nicht. Heute sage ich das nicht mehr, denn heute kenne ich Jesus besser. Heute habe ich eine engere Liebesverbindung. Heute bin ich im Geiste jetzt schon mehr dort oben als da unten auf der Welt. Ja, das sage ich euch. Ich war einmal, ein paar Mal der Tode nahe. Ich war zweimal ganz traurig, dass ich nicht heimgehen durfte. Ja, also die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist wahr. Ich habe das von glaubwürdigen Zeugen, die danach geforscht haben. Eine ganz einfache Geschichte, aber eine der schönsten, die ich kenne. Ganz einfach. Eines Tages sagte ein Pfarrer, ob evangelisch oder katholisch war. Sein Kirchendiener, hören Sie mal, ich sehe immer von meinem Fachzimmer, von meinem Studierzimmer aus, jeden Mittag um 12 Uhr, wenn die Turmuhr schlägt, wo wie die anfängt zu klagen, da geht ein alter, zerlumpter Mann rein in die Kirche. Der bleibt aber nicht lange drin, nach wenigen Minuten, nach zwei, drei Minuten kommt er schon wieder raus. Das macht er jetzt schon ein paar Tage und ich habe Bedenken. Wir haben so wertvolle Dinge in der Kirche, die Abendmahlsgefäße und so weiter und so weiter. Ich möchte mal wissen, was der da will. Halten Sie mal den Mann an. Also, der Kirchendiener hat sich dann eines Tages an den Rücken gemacht, als er wieder in der Kirche war, rausging und sagt, fahr Sie mal, guter Mann, was machen Sie denn in der Kirche? Sagt er, ich bete. Tot, ich bete. Aber Sie sind doch kaum drin, Sie können ja gar nicht beten. Ja, sagt er, wissen Sie, ich kann so keine langen Gebete sprechen. Ich bete nur ganz kurz. Ich stelle mich unter das Kreuz und sage, Jesus, hier ist Simon. Und ich weiß, dass er mich hört. Und ich spüre, dass er mich hört. Und dann gehe ich wieder weg. Und das war jeden Mittag um 12 Uhr. Und dann zog er so, war ein alter Mann, von Ort zu Ort und schliefen mal in Scheunen und schliefen mal bei Armen in Hütten. Also kurz und gut, das macht er. Der dann Pfarrer erzählt, so verrückte Leute gibt es nicht. Die bilden, wenn sie sagen, Jesus, hier ist Simon, dass er auch hört, das ist so als ein Bettler gehört. Und dann wurde er von einem Müllwagen angefahren, und bekam einen schmerzlichen und komplizierten Beinbruch und musste ins Krankenhaus. Und in dem Krankenhaus, da kam er in einen Saal, wo viele Leute lagen, die Geschichte ist schon vor längerer Zeit passiert, wo viele Leute krank lagen. Und dieser Saal, der war der schwierigste im ganzen Krankenhaus. Und die Schwester, die ihn zu betreuen hatte, die hatte ihre liebe Not, denn die Leute, die schimpften und fluchten, waren missmutig und unzufrieden, meckerten über alles und so über das Essen und über alles miteinander und unter sich. Also das war schlimm, das. Nach ein paar Tagen, da sagt die Schwester, ja, hörte mal, was ist denn mit euch los? Ihr schimpft ja gar nicht mehr. Ich habe sogar fröhliche Lieder, ich habe sogar einen Choral singen hören. Großer Gott, wir loben dich. Das ist ein Choral, den viele kennen, bei dem sowohl unsere katholischen Brüder als auch die evangelischen singen. Großer Gott. Wir loben dich, Gedeum, Laudamus, Rosa, wir loben dich. Die haben gerade gesungen, nach Winter gesungen und ich höre gar nicht mehr schön, was ist denn mit euch los? Da sagen die Schwester, da ist der alte Simon dran schon. Wieso? Der alte Simon? Hat er euch predigt oder was erzählt? Nein, der hat nichts geredet. Aber der ist immer so freundlich und so gütig und so leuchtend und trotz seiner Schmerzen, die er hat, so strahlend. Da haben wir uns geschämt. Und jetzt ist bei uns ein anderer Geist. Der Simon, von dem geht eben so ein Geist aus. Und dass die Schwester hin zum Simon sagt, Simon, sage mal, wie kommt denn das, dass die alle, dass der Saal verwandelt ist? Also diese Dinge sind nachgeprüft und bestätigt worden, die ich eben erzähle. Wie kommt denn das, Simon, dass diese Leute so ganz anders geworden sind? Ach, sagt er, da ist nur mein Besuch dann schuld. Was sagt er, dein Besuch? Du hast doch gar keinen Besuch bekommen. Doch, sagt er, doch. Jeden Mittag um 12 Uhr, wenn oben die Glocke anfängt zu läuten, und schlägt, dann tritt mein Besuch an mein Bettende. Die anderen sehen sich, ich sehe ihn leuchtend und strahlend. Und die anderen hören ihn auch nicht, was er mir sagt. Aber ich höre es. Dann kommt mein Besuch und sagt, Simon, hier ist Jesus. Das ist Geschichte sagt, hätte sie früher nie geglaubt. Heute glaube ich, sie bin überzeugt. Hat Jesus schon anderen gesagt, ich bin Jesus? Wem hat Jesus diese drei Worte gesagt, ich bin Jesus? Bitte? Am Paulus, am Saulus, hat er gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber da hatte Paulus noch nicht gesagt, Jesus, wie es Paulus, das hat er später gesagt. Brüder, Brüder, wir werden mal staunen, wie die elendesten und ärmsten und einfältigsten, die auf der Erde verworfenen, geschmähten, wie die einmal am leuchtendsten vor Jesus stehen werden. Jesus, hier ist der Letzte, der Herr und die Folie und der Wind und die Kehle, Herr Jesus, das werden wir einmal sagen. Und Jesus wird vor uns stehen, ihr Paten, Sebel, Mathilde, hier ist Jesus. Ich freue mich auf den Augenblick, wo ich das erlebe, was der Josef erlebt hat, als er von seinem Bruder, was der jüngste Sohn, der jüngste Bruder des Josef, der Sohn des Christus, ein Vorbild auf die Gemeinde des Leibes, was der erlebt hat, der will ich erleben. Da sagte der Josef, ich bin Josef, euer Bruder. Oder ich bin der Benjamin und die Altfall, zehn Brüder, zehn Stämme, zehn verlorene Stämme. Der Josef, der Jesus, lag in den Hand. Und man, und ich darf auch zu dem, zu Benjamin gehören. Der Gemeinde wird ja nicht sein Dörner und mein Leib. Und ich freue mich auf den Augenblick, wo ich auch eine so herzliche Sprache habe mit meinem Herrn, mit allen Simon, mit Jesus. 12 Uhr mittags. Jesus, hier ist Simon in der Kirche. 12 Uhr mittags im Krankenhaus. Simon, hier ist Jesus. Das macht mich so glücklich, so weit wirklich auch mal kommen. Wie der alte Simon. Der hat nicht predigen können, der hat keine so laut Bete beten können, alles nicht. Aber er hat gewusst um Jesus, das ist seine Heimat, seine Freude, sein Zuflucht, sein alles war. Und deshalb ging auch diese Kraft von ihm aus, dass ein ganzer Saal voll Rebellen vom Teufel geblasen Menschen der Bosheit, dass sie verwandelt wird, weil Jesus stärker ist, der in uns ist, stärker als der Welt der Welt ist. Und deshalb halte ich diese Geschichte von den vielen Hunderten und Aberhunderten von Geschichten, auch viele Gesammelsteuer, zu Geschichten von wahren Ereignissen und so weiter und so weiter. Ich habe die Schleudersteine von Schiller gelesen und habe von General Fiebern seine Erlebnisse gelesen, seine Geschichte. Keine Hunderte, ein Aberhunderte und noch mehr. Aber sie, Jesus hier ist Simon und Simon hier ist Jesus, ihr habt beide Herzenszeichen genommen. Ich nehme sie mit, ihr braucht sie nicht zu glauben, wenn er nicht potenziell geht in der Bibel. Aber auch der Bibel hat Jesus mehrfach gesagt, ich bin Yahweh, euer Gott, ich bin. Sie sagten auch, Herr Jesus, ich bin ein armer Sünder. Ich weiß auch schon im Gebetchen, dass ich sagen kann, wenn ich in die Herrlichkeit komme, ich weiß schon lange im Gebetchen. Ich sage, Herr Jesus, ihr kommt als Sünder herein, der gern um die Böse stellt, richtig schwer. Heißt das? Glauben gesagt, reicht das, um errettet zu werden? Und errettet zu bleiben? Jawohl, jawohl. Das sind die zwei Sachen, die mir wichtig sind. Ich bin ein armer, verlorener Sünder und kann mir selbst nicht helfen. Ich bin gewesen und gepeitscht und gejagt von Dämonen. Ich bin ein armer Tropf. Aber Jesus ist ein herrlicher Heiland. Ich selber loslasse, ich selber sein beleidigtes, gekränktes Ich, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Lass es. Und wenn du so arm bist wie der Simon, nichts hast als dein armes, fettes Leid und wirst noch von einem Möbelwagen angefahren. Also, mach dir keine Sorgen. Jesus ist wunderbar. Jesus ist wunderbar, er ist dein Heiland. Und wenn noch hier noch eins ist, ob Alter oder Junge, die noch nicht ihr Leben dem Heiland gegeben haben, oh bitte, meine Lieben, tu das denn. Warte nicht länger. Sag auch, Herr Jesus, für dich, nimm mich hin und lass mich sein. Einzig, ewig, völlig dein. Als mein Vater auf dem Sterbebett lag, sagte er, hör mein Sohn. Mein Vater ist mein Sohn. Mein Vater ist mein Sohn, mein geistiger Sohn. Ich habe ihn zu Leben geführt und so. Und meine Mutter. Ich war der Erste in der Familie. Ja. Und alle gläubig geworden. Bruder, Schwester, Vater, Mutter und meine Kinder. Ja, alle gläubig geworden. Ja, und da sagte mein Vater auf dem Sterbebett, gehe nach Herzhausen, das kleine Dorf zwischen Darmstadt und Frankfurt, gehe nach Herzhausen und evangelisiere einmal. Das sind keine Gläubigen gewesen in meiner Kinderzeit und meiner Jugendzeit. Und auch jetzt sind wohl keine Gläubigen das. Es gibt wohl eine evangelische Kirche, aber es ist am Umfang von Christen, der Christen sind keine da. Geh mal in die evangelische Kirche. Als mein Vater das bei dir hingegangen hat, er da kam einige zum Glauben und darunter auch eine Verwandte von mir, die Tochter eines Väters von mir, schon auch zum Glauben. Das war vor 15 Jahren. Sie stand nun allein mit ihrem Mann, bei ihren Eltern noch wohnen und so weiter. Der Vater war ja mein Vetter, ihr Vater. Und sie sagte, ah, Onkel Adolf, ich möchte dich mal besuchen mit meinem Vater. Weißt du, der ist? Der ist, wenn man mit dem Gespräch anfängt, ich habe oft Gespräche mit ihm angefangen. Er sagt, Heiner, du brauchst einen Heiland. Sagt er, Adolf, wir haben eine neue Kirchenglocke bekommen. Ja, wollte er erzählen von der Kirchenglocke. Ich sage, ich will ja nicht mal deine Kirchenglocke, das ist was ganz Schönes, Kirchenglocke. Aber du brauchst einen Heiland. Ja, sagt er, das war eine wunderbare Einweihung. Immer kann man wissen, bin ich da nicht gekommen, von lauter Kirchenglocke. Was ich machen will. Und das sagte ich wieder mal meinem Vater, wenn ich sagte, weißt du, im tiefsten Grunde, der Verlangen, der ist 77. Ich bin noch jünger, ich bin ja 74. Meine lieben Freunde, und da habe ich gesagt, gut, dann kommt ihr am 17. Juni, also vor wie vielen Tagen geht das jetzt? Vor vier Tagen, da kommt ihr am 17. Juni zu mir, morgens habe ich zu tun, alle an Arbeit, mache meinen Haushalt selbst, koche mir selbst und habe viel zu arbeiten, Post zu beantworten. Meine Vorträge vorbereiten und so weiter und so weiter, dann kommt ihr um 2:30 wieder zu mir und da können wir zum Mittag zusammen sein, ja, ein paar Stunden, und dann zeige ich euch meine Wohnung und so weiter, aber kurz fange ich euch nicht, ich gebe mit euch einen Kaffee, ich will da Kaffee trinken auf meine Brust. Also, da sagt sie, das ist frei, da kann mein Mann auch mitkommen. So, sagt sie, ja, wie sie dir eingesteht. Da sagt sie, weißt du, er ist nicht gegen Jesus, er ist aber auch nicht für Jesus. Er ist so ein braver Mann, sind jetzt nicht glücklich verheiratet, aber er hat nicht Jesus. Aber er ist ein ordentlicher Mann. Na, da bringe mit, ja, recht. Also ich habe gesagt, ich bin da gekommen, mit dem Auto, natürlich. Ich habe dann empfangen. Da habe ich gesagt, so, jetzt sind wir richtig. Jetzt will ich mit euch mal was sprechen. Ich habe erst meine Wohnung gezeigt, natürlich. Das so ist, mit den Verwandten. Und dann haben wir gesprochen. Dann haben wir 2,5 Stunden gesprochen. Da habe ich ihnen den Heilsweg gezeigt. Und dann sagte ich so, Karl, das war ihr Mann, Heiner, das war ihr Vater. Heiner und Karl, seid ihr bereit, diesen Heiland, der euch jetzt ruft, jetzt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, der versprochen hat, wer zu mir kommt, dann werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Der auch mich angenommen hat, dir, der die Paula angenommen hat, den Paula, ja, sagt der Onkel Adolf, der hat mich vor 15 Jahren angenommen, als du da in der Tausend warst, ich weiß es noch, werde es nie vergessen. Und er nimmt alle Sünder an, der nimmt sogar Mörder an, am Kreuz, hat er den Mörder angenommen, weil ich war, ihr heute wird im Paradies sein. Und er ruft euch jetzt. Wisst ihr, das ist eine ernste Sache, dass ihr hier seid, das ist ja kein Zufall, das hat der Herr getan. Aber ich will euch nicht drängen, ich will euch nicht verführen, ich will euch nicht überreden und beschwätzen. Das war ich nicht. Seid ihr bereit, Jesus anzunehmen? Ja, sagte der Karl. Und der Heiner sagte, ja, ich bin bereit. Ich sage, gut. Habt ihr auch erkannt, dass ihr verlorene Sünder seid? Ja, sagte sie. Das haben wir erkannt. Ich sage, gut, ich spreche da jetzt nicht drüber. Vielleicht mal später, wenn ihr was habt, was euch unruhig macht, wird ihr zu mir kommen. Jederzeit. Ihr seid ja nur eine Autostunde weg, dann kommt ihr. Da habe ich ihnen vorgebetet. Ich sage euch das jetzt deshalb, damit ihr es auch so macht mit anderen. Denn um euch herum sind so viele Menschen, von denen aus mit Mensch einer Sehnsucht sind, sich nach Heiden sehnen. Aber sie haben nicht den Mut, das Maul aufzumachen. Da müsst ihr den Hund auftun und nicht mit ihnen reden. Ja, und da habe ich mit ihnen gebetet. Da habe ich gesagt, jetzt bete ich. Und wenn ihr einverstanden seid, dann betet ihr zwei Männer mir laut nach. Ich lege euch die Hand aufs Haupt. Paula, ich falte auch ihre Hände und knie nieder und betet mit. Ihr bleibt hier sitzen auf euren Stühlen. Ich trete zwischen euch. Habe die Hände aufgelegt, auch vorgelegt. Herr Jesus, Gottes Sohn, hab ihn nachgebeten. Ich komme jetzt zu dir. Du bist ein roter Heiler. Ich will an dich glauben. Du stößest Teile hinaus. Das hast du versprochen. Ich schenke dir jetzt mein Herz, alle meine Sünden, mein ganzes Leben. Und will an dich glauben, will bei dir bleiben, will dir treu sein. Herr, hier bin ich. Du hast versprochen. Und so habe ich ihnen das Evangelium ins Herz gebeten. Die haben beide mich gebeten. Und das sagten sie. Jetzt habe ich erfasst. Alle beide Männer. Und beide erfasst. Ach, das habe ich schon hunderte Mal, aber hunderte Mal erlebt. Aber hier bei meinen Verwandten, das macht dann doppelt Spaß. So viele Freude. Ja. Und dann sind sie glückselig heimgefahren. So, jetzt lest ihr eure Bibel jeden Tag. Und betet miteinander jeden Tag. Und habt Liebe zu allen Heiligen. Wo die sind, ob das in Kirchenkreis ist, oder in der Gemeinschaft, oder in der Bruderschaft, oder in der Hausgemeinde, oder in Stadtmission, oder Baptisten, oder Methodisten, spielt gar keine Rolle, aber es ist ein Menschenzeichen, deren Herz glüht für Jesus. Solche Leute braucht ihr. Und solche Leute müsst ihr auch werden. Ja, sagt es ergänzt so wie du. Ja, sagst noch mehr. Noch mehr Leben, noch weiter. Ja. Und das haben sie dann versprochen. Und sind dann glückselig wieder eingefahren. Das war ein schöner 17. Juni. Das war ein Tag nicht der deutschen Einheit, sondern der christlichen Einheit. Sie sind wohl eins geworden. Und jetzt ihr Leben der Herrn. Ja. Solche Stunden und Erlebnisse hatte ich sehr, sehr viele. Die meisten habe ich wieder vergessen, ich weiß gar nicht mehr. Meine Freude. Und wenn hier jetzt noch einer ist, der noch nicht den Herrn Jesus kennt. Was ich jetzt sage, das habe ich oft in Wien gesagt, zum Beispiel. In Wien, bei den Methodisten, große Kirche. Als er wenn einer jetzt den Herrn gelernt, der soll rauskommen, soll dir niederknien, dann lege ich dir Hand auf dein Haupt und ergebe ihn dem Herrn. Lieber immer noch Anteile ausgebrechen, jeden Abend. Meine Lieben, aber ich will das hier nicht machen, ich sage jetzt nicht, wenn noch keine Gewissheit seines Heils hat, dass du jetzt hier vorkommst, bleib ruhig sitzen. Aber, drück in deinem Herzen jetzt deine Entscheidung. Sag Herr Jesus, ich will dir ganz gehören. Hier hast du mich, hier hast du mich. Nimm mich hin und lass mich sein, einzig, ewig. Völlig dein, bete so, jetzt, und heute Abend, ehe du schlafen willst, noch einmal. Er nimmt dich an. Und wenn ich das nächste Mal wieder hierher komme, dann hoffe ich, dass 1, 2, 3, ja, bei einem bin ich schon zufrieden, aber wenn mein Lieber, wenn es 3, 6 oder 12 wären, sagen, guter Heller, ich habe so gemacht, wie sie es gesagt haben, und der Herr hat mich angenommen. Habe ich schon oft erlebt. Also noch einmal. Gott will uns aus der Macht der Finsternis, in der wir alle von Natur draußen im Strick stecken, zu seinem Sohn ziehen. Damit sein Sohn uns wieder zum Vater zieht. Und in die Herrlichkeit Gottes reinführt. Und die Mächte der Finsternis sind besiegt auf Golgatha. Jesus ist und Jesus bleibt Sieger. Das dürft ihr wissen und das dürft ihr diesen Mächten glauben. Wenn die Selbstmordgedanken kommen, oder die Schwermutsgedanken, oder die Angstzustände, oder die Unzufriedenheit, oder wenn deine Frau Krach mit dir machen will, oder du mit deiner Frau Krach machen willst, was dann sage, Herr Jesus, hilf mir jetzt. Sonst wenn mein alter Adam oder meine alte Eva explodiert, dann gibt es wieder ein Eisenbahnunglück. Ja, also ich weiß Bescheid. Meine lieben Freunde, diese Mächte sind besiegt. Jesus ist stärker. Ich komme jetzt, wohl es ist ja schon über eine Stunde rum, ich komme jetzt, zu meinem zweiten Punkt. Auch die Finsternismächte sind, ohne dass sie es wissen oder wollen, Werkzeuge und Mitarbeiter Gottes. Ohne dass sie es wissen oder wollen. Wie Gott hat gewollt und Jesus hat vor Grundlegung der Welt sich zur Verfügung gestellt, als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und wer hat Jesus ans Kreuz gemacht? Ihr sagt die Juden, stimmt? Andere sagen, nein, die Heiden, denn die Juden konnten ja kein Todesurteil fällen. Aber die römische Behörden, die durften ein Todesurteil fällen. Also haben die Heiden ihn zum Tod gebracht. Nein, werden wir sagen, der Soldat, der sein Herz gespurt hat mit seinem Spiel, der hat ihn getötet. Nein, werden auch wieder andere sagen, der Teufel und seine Genossen, die Dämonen, die haben ihn verfolgt schon von Kindesbeinen an, schon ehe er geboren war, als er noch im Mutterleib der Maria war, wollte der Teufel ihn umbringen. Nach dem Gesetz, durch die Engel gegeben, hätte nämlich die Maria getötet werden müssen. Als sie schwanger erfunden wurde, ehe der Mann eingegangen war. Das sind Geheimnisse, heilige, erschütternde Geheimnisse. Und der Josef wollte sie verlassen. Da kam der Erzengel Gabriel und sagte, alles, verlassen Sie nicht. Dass sie mir gezeugt ist vom Heiligen Geist. Und das war Josef, das ist der Beschützer Jesu gewesen. Das sind alles Geheimnisse, so tief. Über die lacht man heute, die verspottet man von freien, betrunkenen Menschen. Sie werden sich immer wundern, wenn sie ihn sehen werden, bei der ganzen Lebenshistorie. Wer ihn verwirrt, ihn ablehnt, den Heiler der Welt, der verworfen. Wer glaubt, der rettet, und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden, steht geschrieben. Freunde, das sind dessen Dinge. Wahr, Himmel und Erde werden vergehen. Aber diese Worte, dieses Buch, wird nicht vergehen. Wir glauben jedem Buchstaben, der geschrieben steht. Und hat der Teufel, als er Jesus ans Kreuz brachte, den Willen Gottes getan? Ja, denn Gott wollte, dass sein Sohn geopfert würde zum Heil der Welt. Und als er starb, starb er als Opfer für die Sünden der Welt. Hat der Teufel den Willen Gottes noch tun wollen? Nein, der soll ja gar nicht gut. Der wollte ihn umbringen aus Neid. Durch den Neid des Teufels ist die Sünde in den Welt gekommen. Und ihn umbringen, damit er der Höchste wird. Und er den Sohn Gottes umbringen. Und dabei hat er das Heil der Welt geschaffen. So sind alle Finsternis mit. Hör mal zu. Alles Widrige. Alles Schmerzliche, alles Demütigende, alles, was dich quält und ängstet und belastet und schiert dein Herz zerreißt, das sind alles die Arbeit Gottes, das sind alles Werkzeuge Gottes, die er benutzt, den Hobel, den er ansetzt, und die Feinde, die dich feilt, und den Meißel, der aus dir das Bild Christi herausgestaltet. Auch die bösen Mächte, auch die Wiesen sind Mitarbeiter Gottes. Da all die Gott und zum All gehören, auch der Teufel und die Dämonen, die Engel und das Schöne und Gute, aber auch das Schreckliche. Alles dient Gott. Und denen, die Gott lieben, müssen wie viele Dinge zum Besten dienen? Auch die bösen Dinge, auch die unangenehmen Dinge, auch die Enttäuschungen, die wir erleben an unseren Kindern und Enkeln und an unseren Eltern und an unseren Vorgesetzten und an unseren Untergebenen, die Enttäuschung und Nöte und Spannung, dass wir manchmal das aus der Hand fahren möchten. Kommt das auch von Gott? Dient das auch zu unserem Besten? Sag ich so schnell, ja, Gott nimmt euch beim Wort. Jawohl, danke dir Gott. Ich habe manchmal erlebt, manchmal nur, wo ohne meine Schuld der Zug vor meiner Nase abgefahren ist und der Zug und ich musste nach Hamburg oder ich musste nach München oder nach Bern, der Zug war ich gesagt. Die Leute, die kamen dann 3, 4, 5, 6 Stunden später zur Verkollung. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gedacht, dass der Gott, ich verstehe das nicht. Du weißt, war nicht meine Schuld, dass der Zug mit dir. Ich weiß nicht, was jetzt werden soll, ob ein Vertreter da ist oder auch was. Oh Gott, aber ich danke dir dafür, weil du gesagt hast, danke, alles sei da. Und ich bin im falschen Zug gestiegen. Auch ohne Schuld, weil dann. Auf Glas 3, der Zug nach München. Da bin ich auf Glas 3, da stand die Lebensdruck da und bin da eingestiegen. Und da war der Sohn der Schütze. Der hatte Verspätung so lang. Und als der Schatten mal kam, sagte er, er werde sich mal schön geärgert haben. Das ist gar nicht. Ich habe Gott gelobt und gesagt, was haben Sie? Ich sage, ja, ich bitte Gott jetzt hier alles zu bringen. Das habe ich sogar schriftlich in der Bibel. Was sagt er? Na, so Leute habe ich noch mal gesagt. Aber es hat er viel übertragen. Ja, halten Sie nach einer halben Stunde. Da ist eine Wechselstation, da darf niemand aufstehen. Da steigt nur das Zugpersonal aus. Also die Abfahrtsfrauen, der Zugführer, die wird da gewechselt. Und die fahren dann nach München. Steigen Sie aus. Die Frau zu Ihnen, die führt Sie, hat das Telefonhäuschen, können Sie telefonieren nach München, dass Sie so lange warten. Und kommen Sie noch rechtzeitig hin. Wenn jemand am Bahnhof ist, im Auto, kommen Sie noch hin. Und dann habe ich der Frau erzählt, die ist dann mit mir gefahren. Und er erzählt von Jesus, na, da kommen sie doch auch einmal. Oder was sagt die Jokka-Zeit? Die Jokka-Zeit. Kuhn hat das abgelehnt. Sag mir, kommt, vielleicht kommt sie doch mal. Ich habe sie also überredet. Und abends, und also gesagt, dann alles wunderbar, die ganzen ein paar Minuten zu spät gekommen und wir haben eine Gespräch mit der Versammlung. Weil der Schaffner hier etwas erlaubt hat, was eigentlich verboten ist. Es gibt Sachen in der Welt. Oh, wenn ihr wisst, wie wunderbar Jesus ist. Ich habe gestrahlt und beleuchtet. Also, und nach der Stunde, nach der Versammlung, da kommt diese Frau auf mich zu und sagt, oh, können Sie aber reden? Das habe ich Ihnen gar nicht angesehen, dass ich so reden könnte. Ich habe mich einfach so verschwunden. Ich habe gehalten, ja. Das nächste Mal komme ich wieder. Morgen Abend komme ich wieder. Gut, sagen Sie mal Ihre Adresse. Hier, meine Mitarbeiterin, hier ist die Adresse. Das nimmt euch dieser Frau an und so weiter und so weiter. Ah! Und so habe ich, ach, nein, ich darf nicht anfangen zu erzählen, sonst hört es nicht mehr auf. Also ich komme zum Schluss. Wenn ihr glauben könntet, ihr werdet für allen euren Jammer danken. Für alle eure Ehetragödien und familiären Sorgen. Und für all euer Mist, den ihr gemacht habt. Für eure eigene Dummheit könnt ihr das hier danken. Habe ich auch schon gemacht. Und wenn es alles zum Besten geht, gehen wir uns unsere eigene Dummheit zu vergessen. So, so herrlich ist er. Oh, da hast du solche Glauben. Wunderbar. Jetzt komme ich zum Schluss. Ja. Letzter Punkt. Diese Tiefe. Ich nenne nur eine Stelle, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Diese Tiefe. Sie sprechen und heben zu Gott ihre Hände empor. Die Tiefe. Die Finsternis. Gewalt. Das lese ich euch vor. Wenn man nur keine Sache, der Bruder Heller hat gesagt, der Bruder Heller hat gar nichts gesagt. Aber das Wort Gottes wählt recht. Ich lese vor, Habakkuk 3, Vers 10. Habakkuk, das steht nicht im Neuen, sondern im Alten Testament. Ich brauche gar nicht zu lachen. Ich habe schon Sachen genannt aus dem Alten Testament, wo sehen, da haben sie im Neuen so. So wäre es. Umgekehrt. Ach, komm mal was erleben. Weil die Frommen. Aber sie sind doch alle nicht verleugnet. Habakkuk 3, Vers 10 wird. Es sahen sich, es zitterten die Berge. Berge verderben sich und gibt Berge der Kraft, des Stolzes, des Hochmutes und gibt Berge der Segnung und der Wohltat. Berge, steht in das mit den Tälern. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Hier steht, es sahen sich, es zitterten die Berge. Als Wasserflut fuhr daher. Die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen und zur Höhe erhob sie ihre Hände. Die Tiefe, die Tiefe. Alles, was Nacht und Grauen und Gericht ist und alles, was gerichtet ist, Menschen und Grauen und Engel und Geister, Dämonen und eine verlorene Welt, die ganze Macht der Priester. Wir zittern einmal, rufen, schreien und heben ihre Hände empor. Der höchsten Höhe, wo unser Gott und unser Heiland ist für seine Rechte. Das kommt einmal. Wie das im Einzelnen ist, weiß ich nicht. Was wir dann machen dürfen, das weiß ich, denn es steht geschrieben, ihr werdet Menschen richten und ihr werdet Engel richten. Licht und Finsternis, das steht geschrieben. 1. Korinther 6, Vers 32, das glaube ich. Und wir stehen in diesem Leben zur Höhe gehalten. Brüder und Schwestern. Das Ende von allem ist die Herrlichkeit. Gott wird sein alles in allem. Das glauben wir. Und damit rechnen wir. Und dafür danken wir. Und das macht unser Herz froh und glücklich. Wenn einer mit dir diskutieren will, ist mir manchmal so gekommen. Besonders jüngere Leute, die wollen wieder. Das ist gerne so diskutieren. Gerne wollen sie das, aber diskutieren wollen sie. Nicht alles, nicht alles. Meistens sind anständige Menschen. Aber die paar Krachmacher, die anderen in ihrer Gewalt, sprechen wir nicht davon. Meine Lieben, ich diskutiere euch oder rede mit nur solchen, die das gründliche Buchstaben. Da lesen sie dreimal erst die Bibel durch. Dann kommen sie wieder zu mir. Da wollen wir über die Bibel reden. Aber vorher, wir haben ja keine Ahnung, oder wie, oder gar nicht so. Sie können sich ja etwas, ich würde das gar nicht kennen. dass er nicht eins ist, dass er nicht alles. Nein! Alles. Sag das noch einmal, damit ich dich nicht verstehe. Und nicht nur Studenten, auch die anderen, mit Autokraft machen. Die Kommunisten und die Kapitalisten. Welche sind besser? Was? Wer ist besser, die Kapitalisten oder die Kommunisten? Russland oder China oder Amerika? Existiert kein Unterschied! Sie sind allzumal Sünder und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und sind umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Christo Jesu ist. Römer 3. Welch eine Botschaft! Welch eine Botschaft! Lasst euch davon ergreifen. Gott segne euch. Halleluja! Amen.